Ich sehe, dass hier doch einige sind, die sich schon in der Bibel relativ gut auskennen. Und vielleicht können wir erstmal uns ein bisschen, ein kleines Quiz, nicht wer wird Millionär oder sowas, aber einfach mal ein paar Fragen. Vielleicht kann ja manche antworten. Dazu dürfte man kurz die Lüftung lichten. Welches ist das kürzeste Buch in der Bibel? Philemon, richtig. Welches ist das biblische Buch mit den meisten Kapiteln? Knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist nochmal vorbei. Die Psalmen, genau, nämlich 150 Psalmen sind jeweils 150 Kapitel. Welches ist der kürzeste Psalm in der Bibel? 117. Wie bitte?
117.
117. Das ist ja gut. Wie bitte? Das kommt nachher. Zu zeitig geantwortet. Witzigerweise ist Psalm 118, Vers 8 genau die Mitte in der Bibel. Und dort heißt es, es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Und dann kommt der Psalm 119, das ist der längste Psalm in der Bibel. Es ist schon irgendwie interessant. Ja, genau, das ist der längste Psalm, 117 der kürzeste. Und in dem Psalm dazwischen ist genau die Mitte von der Bibel. Welches ist der kürzeste Satz in der Bibel?
Amen.
Amen ist kein Satz im Hebräischen. Es werde Licht, es werde Licht sind drei Worte. Es geht noch kürzer. Ein Satz besteht aus Subjekt und Prädikat. Und diesen Satz haben wir in Johannes 11, Vers 35. Da heißt es, Jesus weinte. Wir wollen dann oder gleich nur über einen Satz gemeinsam nachdenken. Allerdings ist es der längste Satz, der jemals in der griechischen Antike geschrieben worden ist. Was meint ihr? Welches ist der längste Satz im griechischen Neuen Testament? Ich verrate es euch, weil nämlich im Deutschen lässt sich das nicht so ohne weiteres nachvollziehen, weil da immer mal Punkte gesetzt wurden. Der längste Satz ist aus Epheser 1, die Verse 3 bis 14 und im griechischen Neuen Testament sieht er so aus. Könnt ihr ja mal lesen. Luther 1912, die Übersetzung hat es versucht nachzumachen, da sieht es dann so aus. Da findet man außer die I-Punkte und die Ö-Punkte und so weiter keine Punkte weiter. Ein Schachtelsatz. Jeder Deutschlehrer hätte seine Freude daran, die Satzglieder bestimmen zu lassen. Subjekt, Prädikat, Objekt und wie sie alle heißen. Und welches Partizip sich auf welches Subjekt bezieht und dergleichen mehr. Ich habe gedacht, wir lesen es jetzt nicht nach Luther, sondern nach der guten Nachricht. Die hat nämlich schon versucht, den Schachtelsatz aufzutriefeln in verschiedene kleinere Sätze. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen, aus Liebe. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner unüberströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte, Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat uns Gott von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge wirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte. Nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das alles ein Satz. Zum Glück im Deutschen nicht so. Paulus überstürzt sich geradezu mit seinen Worten und Gedanken. Sein Herz ist übervoll von dem, was er bei Jesus entdeckt. Die ganze Lebensfülle des dreieinigen Gottes steht ihm vor Augen. Für unsere Ohren ist dieser eine Satz, wenn wir ihn nach Luther 12 lesen würden, zu lang. Und da muss man sich erst mal zurechtfinden. Deswegen ist gut, dass er in verschiedene kleine Sätze aufgelöst wurde. Da weiß man gleich, welche Worte und Satzteile zueinander gehören. Fangen wir an in Vers 3. Vers 3 ist sowas wie eine Überschrift über ein Thema. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt ihn so, wie er oben links in der Ecke steht. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in jeder Art von geistlichem Segen in den Himmeln droben gesegnet hat im Christus. Sie versucht damit ein Wortspiel, das Paulus im Griechischen verwendet, ins Deutsche zu übertragen. Das griechische Wort eulogein, das meint gesegnet sei und der Segen. Und für uns gibt es einen Unterschied zwischen den Worten loben und segnen, aber im Griechischen hat das dieselbe Wurzel. Vom Alten Testament her bedeutet eulogein ein zweifaches, jemand groß machen, jemand herrlich machen, im Sinne eben von loben, preisen und ehren und zweitens jemand mit Herrlichkeitstaten beglücken, im Sinne von unserem Segnen. Wir wünschen ihm Gutes, wir erbitten Gutes von Gott. Und deswegen übersetzen die meisten diese Stelle mit gelobt sei Gott. Groß machen wollen wir Gott, rühmen wollen wir Gott, herrlich machen wollen wir Gott. Wie wird dieses gerühmt sei Gott, gesegnet sei Gott im Alltag praktiziert? Dadurch, dass man sein ganzes persönliches Verhalten so für Gott öffnet, dass andere Menschen die Größe und Güte Gottes in und an unserem Leben erkennen. Kurz, dass in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Gesegnet sei Gott, groß gemacht sei Gott. Aber auch diese zweite Bedeutung, Gott, der uns gesegnet hat. Gott hat uns groß gemacht. Das heißt, er hat uns in Jesus Christus erhoben und uns zu seinen Kindern gemacht. Wir haben hier schon ewiges Leben in seiner Gegenwart. Unser Leben hat hier und heute schon Ewigkeitsformat. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat. Ist das nicht ein wunderbarer Austausch zwischen Gottes Welt und unserem Alltag? Und das alles geschieht in Christus und durch ihn, nur durch ihn. Er ist die Brücke, er ist der Weg zum Vater. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6 nach der Wuppertaler Studienbibel. Als das Weltall, der Kosmos noch gar nicht da war, da hat Gott uns schon, ihr könnt's lesen. Ich habe es hier nicht nochmal ausgedruckt. Aber ich finde, das ist Wahnsinn, Als das Weltall noch gar nicht da war, da hat Gott uns schon auserwählt in Christus. Das ist Gottes geniale Idee. Als der Kosmos noch nicht da war, hat er uns schon vor seinem inneren Auge gehabt. Als ich im Gesangsunterricht war, da musste ich lernen, den Ton, den ich als Nächsten singen wollte, schon vorher in meinem Kopf zu haben, damit dann auch der richtige Ton rauskommt. Wenn jemand Posaune oder Trompete lernt, ist es ähnlich. Da muss er den Ton, den er spielen will, schon in seinem Kopf haben, damit dann auch nicht der Ton höher oder tiefer rauskommt. Wenn jemand ein Musikstück komponiert, dann hört er meistens die Melodie schon in seinem inneren Ohr und schreibt sie dann als Noten auf. Wenn jemand einen neuen Kuchen kreiert, dann hat er vorher schon eine Vorstellung von dem Geschmack. Das könnte zusammenpassen. Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben, als sie Schokolade mit Salz versetzt haben. Wenn jemand Schach spielt, sollte er schon vorher überlegen, was macht der andere, wenn ich jetzt diesen Zug spiele? Vorausdenken. Im Straßenverkehr müssen wir vorausschauend fahren, damit man plötzlich auftretende Situationen und Probleme meistern kann, wenn ein Ball von einem Kind plötzlich auf die Straße kommt zum Beispiel. Als der Kosmos noch gar nicht da war, da hat Gott uns in seinem Kopf gehabt. Da hat er uns schon auserwählt in Christus. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Gottes geniale Idee. Er, der Vater, hat uns erwählt vor Grundlegung des Kosmos. Gott hatte schon eine Idee von uns Menschen im Kopf. Er wollte ein Gegenüber haben. Er wollte Menschen haben, die für ihn leben, die heilig und makellos sind. Menschen, die er als seine Kinder adoptieren kann. Diese geniale Idee hat Gott in seinem Kopf und dann fing er an, den Kosmos zu kreieren und alles, was dazugehört. Matthias Scheel hat am Pfingstmontag das so deutlich gemacht, er ist so ein Bastler, hat gesagt, ich stelle mir vor, wie Gott so dort sitzt und dann anfängt, die Welt zu basteln. Jeremia im Alten Testament bekam von Gott bei seiner Berufung schon gesagt, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und hier im Epheserbrief übersetzt ihm die Gute Nachricht Bibel, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm seien. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille. Und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Gott hatte die geniale Idee, ich schaffe mir ein Gegenüber. Und diese Idee setzt er um in Raum und Zeit und beginnt damit, indem er unsere Welt, einen kleinen Klumpen Erde und Wasser am Rand der Milchstraße, als Aufenthaltsort für seine Menschen kreiert. Schon bevor wir existierten, hat Gott uns erwählt dazu, seine Kinder zu werden. Wenn wir etwas auswählen, zum Beispiel im Supermarkt am Gemüsestand, dann schauen wir gut hin, wählen nach, ob uns es gefällt, ob vielleicht schon ein paar Flecken und Runzeln dran sind, ob es nicht angefault ist. Wenn wir unter Menschen auswählen, wenn wir Fußballmannschaften zusammenstellen oder so, dann schätzen wir ein, wie viel jemand kann, ob er gut spielen kann oder ob er eher nicht so gut spielt. Der beste Kandidat wird dann gewählt. Auch Gott wählt aus und er, der Schöpfer, verfügt über den ganzen Reichtum des Universums. Seine Auswahlmöglichkeiten sind grenzenlos. Doch nun wird das Unglaubliche verkündet. Er hat dich ausgewählt, dich ganz persönlich unter tausend von Menschen. In einer langen Geschichte ist seine göttliche Wahl auf dich und dein Leben gefallen. Gott hat sich das gut überlegt. Das scheint unbegreiflich, weil er ja eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Wenn wir hervorragende Begabungen oder historische Verdienste hätten, würde seine Wahl ja irgendwie einleuchten. Aber davon macht Gott seine Wahl nicht abhängig. Der ewige Gott ist durch nichts und niemand gebunden. Und dennoch sucht er dich ganz persönlich aus. Ja, mehr noch, er adoptiert dich als sein Kind. Wie kann ich das wissen? So vieles in meinem Leben sieht ganz kümmerlich aus. Vieles ist bereits daneben gegangen. Wie kann ich gewiss sein, dass Gott mich erwählt hat? Fangen wir einmal ganz grundsätzlich an. Wann hat dein Leben angefangen? Die meisten würden wohl sagen, an meinem Geburtstag. Vielleicht gehst du noch einen Schritt weiter zurück und sagst, 9 Monate vorher circa. Aber Paulus kennt in seiner Freude keine Grenzen. Er hat durch den Geist Gottes ein ewiges Geheimnis entdeckt. Mein kleines Leben existiert schon weit vor meiner Geburt, vor meiner Zeugung, in Gottes geniale Idee, in seinem Herzen und in seinem Liebesschluss. Sogar längst bevor das Weltall entstand, bevor Sonne und Mond geschaffen wurde und bevor die Weltgeschichte begann. Bevor Menschen ihre großen Taten auf Steintafeln für die Nachwelt eingraviert haben, hat Gott mich erwählt. Bevor überhaupt jemand eine Leistung auf diesem Globus erbringen konnte, da habe ich im Herzen Gottes schon existiert. Damit ist klar, Gottes Erwählung hängt nicht an meiner charakterlichen Reife, nicht an meinen Begabungen und meinen Verdiensten, sondern allein an seiner freien Gnade. Denn vor seiner Geburt hat kein Mensch irgendeinen Anspruch darauf, ausgezeichnet und geehrt zu werden. In dieser Erwählung durch Gott liegt unsere Menschenwürde begründet. Und deshalb ist jeder Mensch wichtig. Deshalb treten Christen für das ungeborene Leben ein. Wenn jemand fragt, wozu bin ich geboren, dann antwortet Paulus, du bist geschaffen, um ein Kind Gottes zu sein. Eltern kann man sich nicht aussuchen, die sind uns gegeben. Ebenso ist es mit der ewigen Liebe Gottes. Alle Sehnsucht, die du in deinem Herzen nach Geborgenheit, nach Trost, nach Hoffnung, nach einem erfüllten Leben und nach Liebe spürst, kommt aus dieser Berufung, Kind Gottes zu sein. Ja, Gott hat Ja zu mir gesagt. Gott, der Sohn, wurde Mensch in Christus Jesus, um uns zu erlösen. Viele meinen, wenn unsere alltäglichen Bedürfnisse befriedigt würden, dann wäre uns schon durchgreifend geholfen. Es geht so nach der Melodie, wenn ich einmal reich wäre, könnte ich mir alle meine Wünsche erfüllen. Ich könnte nach Neuseeland reisen und am Strand liegen. Oder ich würde ein schnelleres und größeres Auto fahren. Ein anderer schwärmt davon, wenn ich so eine sympathische Ausstrahlung wie mein Nachbar hätte, dann würde ich immer gleich gute Kontakte zu allen Leuten finden und wäre beliebt. Und wieder ein anderer denkt, wenn ich doch endlich diese Rheumaschmerzen los wäre und nachts durchschlafen könnte, dann wäre ich glücklich. Also von so einem Heiland schwärmen wir, der uns alles, was wir uns wünschen und ersehnen, rasch und mühelos serviert. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch die großen Fragen der Menschheit, über die wir mehr oder weniger oft nachdenken. Die Frage nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Bewahrung der Schöpfung. Sie sind zweifellos auch wichtige Themen. Aber Paulus sagt im Blick auf die Gnade Gottes, in seiner Liebe beschenkt er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Mit jeder Art von Weisheit und Lebensklugheit. Das Kreuz von Jesus, die Erlösung, hat es mit Weisheit und Klugheit zu tun, sogar ganz wesentlich, aber mit einer geistlichen Weisheit und Klugheit. Was bedeutet das? Klug ist, wer weiß, wo die Wurzel eines Problems liegt und der dann weise handelt und das Problem sachgemäß löst. Bei der Weisheit des Kreuzes geht es um die göttliche Lösung der großen Menschheitsfragen. Stellen wir uns einmal ein riesiges Stahlwerk vor. Eines Tages läuft in den Maschinenhallen nichts mehr, alle Räder stehen still. Man holt ein Team von Fachleuten und erwartet, dass sie die Maschine auseinandernehmen, um nach dem Fehler zu suchen. Aber dann kommt der Elektriker und geht gar nicht in die Maschinenhalle, sondern steigt runter in den Keller, dort, wo die 1000 verwirrenden Drähte liegen. Rasch findet er die Stelle heraus, wo der Kurzschluss entstanden und der Stromkreis abgebrochen ist. Durch eine Kontaktstörung war der Energiezufluss unterbrochen, sodass sich in den Werkhallen nichts mehr bewegte. Im übertragenen Sinn hat Jesus ähnlich gehandelt. Wir erwarten, dass er sich um die äußerlichen Schwierigkeiten, also die stehen gebliebenen Maschinen in unserem Leben kümmert. Aber er steigt in die Tiefe, um nach der Stille zu suchen, an der wir den Kontakt zum Vater verloren haben. Hier liegt die Ursache, warum die Kraft der göttlichen Erwählung nicht mehr unseren Alltag bestimmen kann. Und genau an diesem Punkt setzt die Hilfe Jesu an. Dort heilt er unseren tiefsten Schaden. Unser tiefster Schaden ist nämlich die Trennung von Gott. Wenn ich mein Leben kritisch betrachte, dann weiß ich, dass ich nichts vorweisen kann. Im Gegenteil, mein natürliches Leben läuft in die falsche Richtung. Aber während ich noch gegen Gott rebellierte und Gottes Feind war, da hat er mich bereits erwählt. Alles, was gegen Gott steht, musste von Jesus zuerst einmal ausgeräumt werden. Wie geschieht das konkret? Lasst mich noch einen Vergleich gebrauchen. Heute regen sich viele auf, dass die NSA dieses oder jenes abhört und speichert, dass Google und andere Dienste unsere Daten abgreifen. Pausenlos können Politiker darüber diskutieren, wie lange und welche Telefondaten aufbewahrt werden sollen oder nicht. Sind das schon mal bewusst geworden, dass bei Gott alles gespeichert ist? Alles über jeden Einzelnen von uns? Und dazu braucht Gott keine Wanzen, die uns beobachten, keine Überwachungskameras, kein Internet, um unsere Daten abzugreifen. Er kennt unsere Gedanken von ferne. Für ihn ist unser Kopf wie eine Glaskugel durchschaubar bis in den letzten Winkel. Stellen wir uns vor, was Gott da alles sieht. Neid und Groll, Lieblosigkeit, die bösen und schlechten Fantasien, die wir haben, alles das gespeichert. Am Ende würde dann alles auf dem himmlischen Computer erscheinen. Und dann steht Jesus da und er sagt zu seinem Vater, wer ist das? Ach, der Uli. Ach, der Hartmut. Ach, der Johannes. Ach, die Karin. Vater, drück einfach die Taste Delete, löschen. Für diese Schuld habe ich mein Leben gegeben. Für diese Schuld habe ich mit meinem Leben bezahlt. Das symbolisiert das Abendmahl, das Blut Christi vergossen für deine Schuld, für deine Sünden. Freuen darf sich jeder, der schon in dieser Lebenszeit erfahren kann, alle Schuld delete, gelöscht. Erfahren kann, dass Jesus in deinen Lebenscomputer eintippt Format C. Computerleute wissen, was das bedeutet. Da wird alles gelöscht auf der Festplatte. Du kannst total neu anfangen, selbst mit einem neuen Betriebssystem. Du musst nicht mehr nur über Windows rausgucken, du kannst auch Linux oder sonst was drauf machen. Jesus macht das möglich, diesen Neuanfang durch ihn. Den Neuanfang mit ihm. Diesen Neuanfang als Kind Gottes. Die Klugheit und Weisheit des Kreuzes besteht darin, dass wir erkennen, der entscheidende Durchbruch geschieht nicht da, wo wir angesichts einzelner Probleme in dieser Welt Verbesserungen erzielen. Der entscheidende Durchbruch geschieht dort, wo ein Mensch mit seiner Schuld fertig wird, wo seine Schuld gelöscht wird, wo er mit Jesus neu anfängt. Und das geschieht am Kreuz von Golgatha. Ein dritter Gedankenkreis. Gott ist immer bei uns durch seinen Heiligen Geist, um uns an sein Ziel zu bringen. Einige von uns haben sicher schon mal von Susi Schmell gehört, wie es dazu gekommen ist, dass in der Harfe-Druckerei in Bad Blankenburg ein Schulungszentrum für Jesus-Nachfolger entstanden ist. Als ich dabei war, da war noch nicht viel gebaut dort. Da sind wir durch die verschiedenen Räume geführt worden und Susi hat erzählt und geschwärmt von dem Bau, wenn er fertig sein wird. Ganz oben ein Gebetsraum mit Glasziegeln, damit man immer in den Himmel sehen kann. Und von außen eine Treppe, die sowieso angebracht werden musste, wegen der Feuerwehr und so weiter, sodass jede Zeit von außen in diesen Raum kommen kann, um mit Gott zu reden. Ganz unten dann die Küche, der Speisesaal. Also man konnte sich das richtig vorstellen. Nur damals sah es noch aus wie eine ganz normale Baustelle. Susa hat die Fähigkeit, wie jeder Bauherr, der von seinem Tun begeistert ist, über den Bauschutt hinwegzusehen und schon ein Bild von der Zukunft zu haben. Um etwas Ähnliches geht es in unserem Leben. Wir sollen den Reichtum Gottes in unserem Leben praktisch erfahren. Aber wie sieht es oft im Alltag aus? Gott hat mich zwar erwählt und hat einen wunderbaren Plan mit meinem Lebenshaus. Es soll ein prächtiges Haus werden, ein geistlicher Bau. Aber wie sieht er im Rohbau aus, meines irdischen Lebens? Liegt da nicht viel Schutt herum und durch die offenen Fenster pfeift ein kalter Wind? Von göttlicher Herkunft kann bei mir wahrhaftig nicht die Rede sein. Was habe ich denn für eine Garantie, dass aus meinem Leben so ein Prachtbau Gottes wird? An dieser Stelle verweist der Apostel Paulus auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns von Gott als Anzahlung auf das himmlische Erbe geschenkt. Und mit dieser Anzahlung geht es uns wie einem Pfarrer, der regelmäßig Pakete zu Freunden nach Polen geschickt hat. In Polen sind schöne, warme Winterstiefel sehr begehrt. Nun schrieb nach einschlägigen Erfahrungen der Freund, dem die Stiefel geschickt werden sollten, dass es zu riskant sei, wenn man beide Stiefel zusammenschickt. Diese würden unterwegs leicht geklaut werden. Deshalb bat er, bitte schick mir zuerst einen Stiefel und wenn der angekommen ist, schickst du mir den zweiten nach. Denn einen einzelnen Stiefel braucht keiner. Der Heilige Geist ist uns als Anzahlung der Erlösung von Gott vorausgesandt. Er ist Gottes handfestes Gütesiegel in dieser Welt. Der Heilige Geist verbürgt uns, dass wir aufgenommen werden in das himmlische Erbe. Der Heilige Geist macht uns diese Zusage gewiss. Niemand kann mich aus der Hand von Jesus reißen. Sein Geist, der Heilige Geist, bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, schreibt Paulus im Römerbrief. Weil das Siegel des Heiligen Geistes in mir eingeprägt ist, darf ich diese Zusage in allen Fragen und Anfechtungen festhalten. Wir feiern heute das Fest der Dreieinigkeit, Trinitatis. In diesem einen Satz, in Epheser 1, 3 bis 14, ist das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes zusammengefasst. Gott, der Vater, hat uns erwählt, schon bevor er die Welt geschaffen hat. Gott, der Sohn, hat uns errettet und freigekauft von der Macht der Sünde und des Todes. Und Gott, der Heilige Geist, hat uns versiegelt, da wir gläubig wurden. Er ist die Garantie und er gibt uns die Gewissheit ins Herz, dass wir Gottes Kinder sind und als solcher auch Erben seiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.